gut, danke. Ja, liebe Gemeinde, gibt es eigentlich das eine richtige christliche Lebenskonzept? Und wenn ja, wie würde das aussehen? Wie würde das lauten? Müsste man sich sein Leben so freischaufeln, dass man die ganze Lebenszeit nur noch voll konzentriert auf Jesus verwendet? Eyes on Jesus only, die Augen nur auf Jesus? Müsste man dann vielleicht einen Beruf wechseln, weil bestimmte Berufe einfach nicht mit dem Reich Gottes vereinbar sind? Vielleicht als Bauer einer Massentieraufzucht oder als Spekulant für Grundnahrungsmittel an den Rohstoffbörsen? Müsste man vielleicht seine Hobbys und seine Freizeitgewohnheiten radikal ändern, im Sinne von, wer weniger isst und genießt, der nimmt auch weniger zu, der muss weniger Sport machen und hat mehr Zeit fürs Reich Gottes? Zur Zeit des Paulus wurde in der noch jungen Gemeinde in Korinth ganz viel über solche Lebensfragen diskutiert. Von frisch bekehrten, enthusiastischen Christen, die auf verschiedene Ideen gekommen sind. Und wir hören in einem längeren Text, wie Paulus in 1. Korinther 7, 1 bis 24 auf bestimmte Überlegungen in der korinthischen Gemeinde reagiert. Nun aber zu dem, was ihr geschrieben habt. Es ist gut für einen Mann, keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau zu haben. Aber dann besteht die Gefahr, in eine verbotene sexuelle Beziehung zu geraten. Deshalb soll jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen, ebenso nicht die Frau ihren Mann. Nicht die Frau bestimmt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso bestimmt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer ihr vereinbart das für eine bestimmte Zeit, um euch ganz dem Gebet zu widmen. Danach sollt ihr wieder zusammenkommen. Sonst besteht die Gefahr, dass der Satan euch durch die Begierden auf die Probe stellt. Das meine ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Mir wäre es ja lieber, wenn alle Menschen so leben könnten wie ich. Doch jeder hat von Gott seine eigene Gabe bekommen. Der eine diese, der andere jene. Den Ledigen und den Witwen sage ich, es ist gut, wenn sie wie ich unverheiratet bleiben. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als sich im brennenden Verlangen zu verzehren. Für die Verheirateten habe ich eine klare Anweisung. Sie stammt nicht von mir, sondern vom Herrn. Eine Frau darf sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Wenn sie sich aber schon hat scheiden lassen, soll sie unverheiratet bleiben. Oder sie soll sich mit ihrem Mann wieder aussöhnen. Ebenso wenig darf ein Mann seine Frau fortschicken. Den anderen sage ich etwas, das nicht vom Herrn stammt. Da hat ein Bruder eine Ehefrau, die nicht zum Glauben gekommen ist. Wenn sie bei ihm bleiben will, soll er sie nicht fortschicken. Oder eine Frau hat einen Ehemann, der nicht zum Glauben gekommen ist. Wenn er bei ihr bleiben will, soll sie ihn nicht fortschicken. Denn der ungläubige Mann wird durch die Frau heilig und die ungläubige Frau wird durch den Bruder heilig. Sonst wären ja auch eure Kinder unrein. Sie sind nun aber heilig. Wenn der Ungläubige sich jedoch scheiden lassen will, soll er das tun. In solchen Fällen ist der Bruder oder die Schwester nicht an die Ehe gebunden. Gott hat euch aber zu einem Leben in Frieden berufen. Denn woher willst du wissen, Frau, ob du deinen Mann rettest? Oder woher willst du wissen, Mann, ob du deine Frau rettest? Im Übrigen soll jeder sein Leben entsprechend den Gaben führen, die der Herr ihm zugeteilt hat. Und jeder soll so bleiben, wie ihn Gott berufen hat. So ordne ich es an für alle Gemeinden. Wer bei seiner Berufung beschnitten war, soll die Beschneidung nicht rückgängig machen wollen. Wer bei seiner Berufung nicht beschnitten war, soll sich nicht beschneiden lassen. Es kommt nicht darauf an, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es kommt nur darauf an, Gottes Gebote zu halten. Nach seiner Berufung soll jeder so bleiben, wie er berufen wurde. Warst du bei deiner Berufung ein Sklave, dann mach dir deswegen keine Sorgen. Wenn du frei werden kannst, dann nutze diese Gelegenheit umso lieber. Warst du ein Sklave, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn berufen wurdest, dann bist du jetzt ein Freigelassener des Herrn. Warst du frei, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn berufen wurdest, dann bist du jetzt ein Sklave von Christus. Gott hat euch zu einem hohen Preis freigekauft. Werdet jetzt nicht zu Sklaven von Menschen. Brüder und Schwestern, bleibt, was ihr bei eurer Berufung wart, jeder und jede von euch, und lebt entsprechend vor Gott. Die jung bekehrten Christen in Korinth versuchten herauszufinden, was es denn jetzt ganz konkret bedeutet, ein neues Leben in Christus und damit aus dem Heiligen Geist herauszuleben. Und dabei kamen die Korinther auf ganz unterschiedliche Gedanken. Für die eine Fraktion bedeutete das Leben aus dem Geist, dass alles Körperliche für das Leben im Glauben egal wurde. Mit dem Körper konnte man tun und machen, was man wollte, seinen Trieben nachgehen und so weiter. Und daher muss Paulus in den beiden vorangehenden Kapiteln, Kapiteln 5 und 6, auch scharf gegen einige sexuelle Zügellosigkeiten vorgehen. Für eine andere Fraktion bedeutet Leben aus dem Geist nun aber, auf alles Körperliche zu verzichten, um sich ganz auf das Leben in der Nachfolge Jesu zu konzentrieren zu können. Die Augen nur auf Jesus zu richten, bedeutet für sie sexuelle Enthaltsamkeit und sogar noch mehr. Es stimmt doch, es ist doch gut für Christen, wenn Mann und Frau sich nicht berühren. So erkundigen sie sich bei Paulus. Und in seiner langen Antwort geht Paulus auch auf dieses Thema ein und sogar auf das Thema Scheidung, auch wenn es nicht zur ursprünglichen Anfrage der Korinther gehörte. Aber offenbar wusste Paulus von Überlegungen oder schon von der praktischen Umsetzung, dass sich in der korinthischen Gemeinde manche Paare scheiden ließen oder sich Männer und Frauen einseitig voneinander trennten, um dann ihr Leben ganz Gott widmen zu können. Man spürt Paulus in diesem ganzen Kapitel 7 des ersten Korintherbriefes das Ringen mit der Frage ab, die die Korinther ihm stellen. Und er ringt selbst mit der Frage, weil er ja selbst keine Schwierigkeiten damit hat, solo zu sein und enthaltsam zu leben. Er ringt mit dieser Frage, weil er für sich selbst weiß, welche Freiheiten ihm das Single-Dasein für seinen Dienst im Reich Gottes ermöglicht. Hätte Paulus in Tarsus oder Antiochia eine Familie gehabt, die hätten wohl wenig begeistert geguckt, wenn er gesagt hätte, tschüss, ich bin jetzt 3 Jahre auf Missionsreise. Das wäre nicht gut angekommen. Und umso beachtlicher und erstaunlicher ist aber, dass Paulus die Ausgangsfrage der Korinther nicht sofort mit einem Ja, ihr habt recht, beantwortet, sondern zunächst erstmal eher mit einem Nein. Paulus ist sich bewusst, dass seine Fähigkeit, Partnerschaft und Intimität nicht zu vermissen, seine Fähigkeit als Alleinstehender zu leben, eine besondere Gabe Gottes ist. Und er ist sich ebenso bewusst, dass Sehnsucht nach Partnerschaft und Intimität aber grundsätzlich im Menschen als Geschöpf Gottes angelegt sind. Und aus diesem Grund gehen ja Menschen Partnerschaften ein. Sie heiraten, werden ein Fleisch, so wie es auch viele korinthische Christen getan haben. Menschen haben in der Ehe und in der Familie Verantwortung füreinander übernommen. Sie sind als Ehemann und als Ehefrau, als Mutter und Vater eben nicht mehr absolut frei, sondern einander verpflichtet. Und so entfaltet Paulus hier ein starkes Plädoyer für eine Christusnachfolge, die die Verpflichtung dem Ehepartner und der Familie gegenüber berücksichtigt. Ein Plädoyer für eine authentische Christusnachfolge ohne Selbstverleugnung. Wer von Gott als Mensch mit dem Verlangen nach Partnerschaft, nach Sexualität geschaffen ist, der darf und der soll auch seine Geschöpflichkeit in der Christusnachfolge leben dürfen. Sich nun dauerhaft der Intimität zu enthalten oder durch Enthaltsamkeit quasi auch den Partner zur Enthaltsamkeit zu zwingen, so wie es bei den Korinthern zum Teil geschehen ist, das birgt das große Risiko von Selbstverkrümmung. Davon, dass ungestillte Bedürfnisse und Sehnsüchte das Denken und im schlimmsten Fall auch das Handeln gefangen nehmen. Und dass durch diese Konsequenzen Christus-Nachfolge sogar beeinträchtigt und erschüttert wird. Und so versucht Paulus hier sehr abwägend zu antworten, indem er zum einen vor persönlicher Kurzsichtigkeit im Blick auf eigene Bedürfnisse warnt. Übergangsweise Enthaltsamkeit für intensive Gebetszeiten, das scheint was Positives zu sein. Aber wer sich in diesem Bereich selbst überfordert oder unter Druck setzt, wer sich selbst oder andere zu einem Konzept von Partnerschaft ohne Intimität zwingt, obwohl es nicht dem eigenen Geschaffensein und der von Gott geschenkten Befähigung entspricht, der läuft Gefahr, dass sein Versuch, möglichst Christus fokussiert zu leben, genau ins Gegenteil umschlägt. Wenn nämlich ungestillte Bedürfnisse zum Beispiel zu unzüchtigem Verhalten führen oder sich ein Mensch durch ein Lebenskonzept, das nicht sein eigenes ist, selbst verkrümmt. Manche unter den Korinthern sahen es dabei als besonders christusgemäß an, sich ganz von ihren ehelichen und familiären Verpflichtungen zu befreien und sich von den Partnern scheiden zu lassen. Und demgegenüber betont Paulus mit Nachdruck, dass es alles andere als christusgemäß sei, sich aufgrund des Glaubens vom Partner zu trennen. Paulus greift an dieser Stelle die Aussagen Jesu zum Thema Scheidung auf, um die Bedeutung und die Wertschätzung für die Ehe zum Ausdruck zu bringen und den Korinthern zu spiegeln: Wenn ihr doch ganz und gar Christus fokussiert leben wollt, dann achtet die Ehe mit den Rechten und Pflichten beider Partner, so wie es auch Christus getan hat. In Korinth, da gab es wohl Trennungen, auch aufgrund des Themas der Enthaltsamkeit, aber auch aufgrund der Überzeugung, dass ein nichtchristlicher Partner mit richtiger Christusnachfolge nicht vereinbar sei. Vermutlich waren einzelne Christen der korinthischen Gemeinde ja auch vor ihrer Bekehrung schon verheiratet, und dann geschah es, dass eben der Ehepartner sich nicht mit für den christlichen Glauben entschied. Und es gab Situationen, oder es kam zu Situationen, in denen dann frisch Bekehrte ihre Partner deswegen verließen. Auch hier hält Paulus dagegen, dass es der eigenen Christusnachfolge erstmal nicht schadet, mit einem Nichtchristen verheiratet zu sein. Paulus macht vielmehr deutlich, dass es falsch verstandene Christusnachfolge sei, nach dem zum Glauben kommen alle familiären und alle ehelichen Pflichten zu ignorieren oder zu versuchen, sie durch Scheidung loszuwerden. Und es wäre falsch verstandene Nachfolge, seine Bedürfnisse nach Beziehung, nach Partnerschaft, nach Intimität nicht mehr auszuleben, wenn sie zum eigenen Leben und zur eigenen Geschöpflichkeit gehören. Die Antwort, die Paulus den Korinthern auf ihre ursprüngliche Frage gibt, geht aber noch ein Stück weiter. Nochmal die Frage: Es ist doch gut, wenn ein Christ keinen Mann oder keine Frau berührt. So fragt eine bestimmte Gruppe unter den Korinthern und versucht damit von Paulus quasi Argumentationshilfe für die Diskussion in der Gemeinde zu bekommen. Das, was sie für sich als richtig erkannt haben oder erachten, das muss doch eigentlich für alle gelten. Ihr Motto lautet: Ein Herr, ein Glaube, ein Lebenskonzept. Entweder solo bleiben oder, wenn man nun dummerweise schon verheiratet ist, dann wenigstens so tun, als ob man solo sei. Paulus wird hier an dieser Stelle sehr klar, indem er betont, so viele Vorteile für ihn auch so ein Lebenskonzept als alleinstehender Christ und Missionar hat, es gehört eine besondere Begabung Gottes dazu, und die hat nicht jeder. Und daher weigert sich Paulus auch, solch ein Lebenskonzept als verbindlich für alle Christen darzustellen. Es gibt in dieser Hinsicht nicht das eine richtige Lebenskonzept. Die einen leben ihre Berufung als Christin und Christ alleinstehend. Die anderen leben ihre Berufung als Christin oder Christ in einer gemeinsamen christlichen Ehe oder Familie. Und andere wiederum leben ihre Berufung als Christin oder Christ in einer nichtchristlichen Ehe oder Familie. Aber sie alle leben ihre christliche Berufung in den ehelichen, in den familiären Konstellationen und Beziehungen, in denen sie stehen. Und darauf kommt es an, dass sie Christus nachfolgen und nachfolgen können in ihren ganz verschiedenen Lebenskonzepten. Und was für Paulus jetzt nicht passieren darf, ist, dass eine dieser Fraktionen in der korinthischen Gemeinde ihr Lebenskonzept als allgemeingültiges, als einzig wahres christliches Lebenskonzept für alle anderen propagiert und alle anderen versucht, darunter zu zwingen. Sonst können Situationen und Entscheidungen folgen, die eben gar nicht Gottes Willen für ein gelingendes Leben von Menschen im Einklang steht. Wie zum Beispiel, wenn dann Christen aufgrund einer falsch verstandenen Christusnachfolge ihre Partnerschaft und ihre Familien um des Glaubens willen oder der Gemeinde willen vernachlässigen oder sitzen lassen. Im Rahmen unseres Predigttextes, in dem Paulus das Thema Ehe und Scheidung von sich selbst aus anspricht, kommt interessanterweise noch eine weitere Form falsch verstandener Nachfolge Jesu zur Sprache, nämlich anhand des Themas Scheidung. Offenbar gab es unter den Christen in der korinthischen Gemeinde solche, die einen nichtchristlichen Partner hatten, dem sie dann vermutlich auch aufgrund ihres Glaubens eine Trennung und eine Scheidung versagten. Aus den knappen Formulierungen von Paulus lässt sich nur schwer auf die genauen Hintergründe und Motive zurückschließen. Aber seine Schilderung deutet an, dass hier einzelne Menschen trotz starker und absoluter Trennungswünsche des Partners diesen nicht nachgaben und ihren Partner nicht ziehen lassen wollten. Sie zogen es vor, nach außen hin verheiratet zu bleiben, selbst wenn die Ehe nach innen hin unwiederbringlich zerrüttet war. Wahrscheinlich aus einer moralischen Verpflichtung, weil ja eine Scheidung gegen die Gebote Gottes verstößt. Doch für Paulus ist auch das eine falsch verstandene Form der Nachfolge. Denn Christinnen und Christen sind von Gott dazu berufen, in Gottes Frieden zu leben und diesen Frieden im persönlichen Leben auch wirksam werden zu lassen. Wenn nun aber gleichzeitig gezwungen ist oder sich selbst zwingt, in einer Ehe zu leben, in der es ganz und gar nicht mehr friedlich zugeht, der kann nicht oder nicht mehr entsprechend seiner Berufung in Christus leben. In 1. Korinther 7, 10 bis 16 zeigt sich, wie Paulus einerseits an dem Gebot Jesu festhält, dass die Ehe ein Bund fürs Leben ist, dass er aber dennoch und zwar gerade im Blick auf das Leben der Berufung Christi wegen, nicht Moral über Gnade setzt. Er aktualisiert Jesu Gebot zum Thema Scheidung und Wiederheirat hin auf die neuen Ehesituationen, die sich durch die Bekehrung von Nichtjuden zum christlichen Glauben entstanden. Auf Beziehungssituationen, in denen nun ein Partner Christ wurde und der andere Partner nicht danach strebte, sein Leben im Frieden Gottes zu leben und zu gestalten. Paulus spiegelt hier den Christen in Korinth, dass es gerade um eine authentische Nachfolge Jesu willen manchmal notwendig ist, sich aus einer toxisch gewordenen Beziehung und Ehe zu lösen, den Partner oder die Partnerin loszulassen, um weiterhin authentisch Jesus nachfolgen zu können und nicht permanent im Konflikt mit dem Partner zu leben. Denn auch das würde mit der Zeit zu einem verkrümmten Leben in der Nachfolge Jesu führen. Und Paulus setzt hier wirklich Gnade über Moral, weil er den Menschen, die er hier konkret vor Augen hat, auch einen Neuanfang in Sachen Beziehung in Aussicht stellt. Wer schweren Herzens nach intensiven Versuchen, die Ehe zu retten, seinen Partner loslässt, der ist nicht länger an die Ehe gebunden, so schreibt Paulus. Und damit stellt er solche Menschen den Unverheirateten und Witwern und Witwen gleich, die Partnerschaft oder neue Partnerschaft eingehen dürfen und sollen, wenn es eben ihren geschöpflichen Bedürfnissen entspricht. Die Anfrage über den Nutzen von sexueller Enthaltsamkeit für das Leben in der Nachfolge Jesu nutzt Paulus jetzt im letzten Abschnitt unseres Predigttextes für eine allgemeine Ausführung zum Leben in der Nachfolge Jesu. Immer wieder kam es wohl zu Unsicherheiten, was sich nach der Bekehrung eigentlich verändern müsse im Leben. Heiden, die sich zum christlichen Glauben bekehrten, bekamen mitunter zu hören, sie müssten jetzt noch die jüdischen Speise- und Reinheitsgebote übernehmen, inklusive der Forderung der Beschneidung der Männer. Und andersherum bekamen zum Christentum konvertierte Juden oftmals zu hören, sie müssten ab sofort darauf verzichten, sich an bestimmte Reinheitsgebote zu halten. Und Sklaven zur Zeit des Paulus hofften darauf, dass sich durch die Berufung zu einem Leben in der Freiheit und dem Frieden Gottes auch ihr gesellschaftlicher Status ändern würde, dass sie nun ein Recht auf Freiheit, auf gesellschaftliche Freiheit hätten. All diesen Überlegungen hält Paulus entgegen, dass der Ruf in die Nachfolge Christi nicht bedeutet, von nun an einem bestimmten Lebenskonzept zu folgen. Nachfolge Christi bedeutet in seinem Leben, dass man lebt, in dem Beruf, in dem man unterwegs ist, in den Beziehungen, in denen man steht, mit Jesus unterwegs zu sein. Wer damals als Jude zum christlichen Glauben gekommen ist, der musste und sollte nicht gezwungen werden, seine jüdischen Traditionen und Lebensgewohnheiten abzulegen. Das Beachten von Reinheits- und Speisegeboten war unter den Juden auch mehr als nur Frömmigkeit. Es gehörte mit zur Frage nach der Identität des jüdischen Volkes. Und ähnlich ist es vielleicht heute, wenn ein Mensch zum christlichen Glauben kommt, der in einem muslimischen Land groß geworden ist und dort zum Beispiel nie Schweinefleisch gegessen hat. Weniger aus religiösen, sondern eher aus kulturellen Gründen. Als Christ sollte er nicht gezwungen werden oder schief angeguckt werden, wenn er seine neue Freiheit in Christus eben nicht wahrnimmt und jetzt nicht nur noch Schweinefleisch isst, sondern an seinen kulturellen Gepflogenheiten festhält. Wenn Paulus den Sklaven seiner Zeit sagt, sie sollen nicht um jeden Preis wegen ihres Glaubens nun eine Änderung ihres sozialen Status herbeiführen, so verbindet sich damit auch ganz allgemein der Hinweis, dass Nachfolge Jesu eben dort im Leben erfolgen soll, wo man gerade steht. Es gibt nicht das eine christliche Lebenskonzept, an dem sich jede Christin und jeder Christ messen lassen muss. Christus nachzufolgen bedeutet in der Regel nicht, sein ganzes Leben radikal umzukrempeln, sondern Christus in und mit seinem Leben nachzufolgen. Als Christinnen und Christen teilen wir die gemeinsame Berufung zum Leben im Glauben. Und diese gemeinsame Berufung dürfen und sollen wir mitunter in ganz verschiedenen Lebenskonzepten leben. Und so bedeutet für Paulus richtig verstandene Nachfolge, seinen Glauben nicht auf Kosten des Partners oder der Familie zu leben, sondern Glaube zu leben in Partnerschaft und in Familie. Nachfolge richtig verstanden heißt, dass ich all meine Bedürfnisse, wie die Sehnsucht nach Partnerschaft und Intimität, nach beruflicher Verwirklichung oder auch Freude an weltlichen Dingen, nicht meiner Nachfolge opfern muss. Ganzheitliche Nachfolge Jesu heißt, all das in seinem Glauben und in der Nachfolge zu integrieren. Und Nachfolge richtig verstanden heißt, die Lebenskonzepte des anderen stehen zu lassen. Und mit Menschen gemeinsam unterwegs zu sein, die vielleicht ganz anders durchs Leben gehen als ich selbst, aber die genauso Gottes Berufung als Christin und Christleben. Amen.